Du kennst das sicher, du willst deinem Hund etwas Gutes tun. Noch ein Snack hier, noch ein Spielzeug da und schon kommt da einiges zusammen. Und genau deshalb lohnt sich ein Blick zu Fressnapf. In teilnehmenden Märkten sind nämlich dauerhaft über 500 Preise reduziert. Das heißt für dich, mehr einpacken, weniger ausgeben. Egal, ob hochwertiges Trocken- oder Nassfutter, Snacks, Spielzeug oder ein gemütlicher neuer Liegeplatz. Vom Welpen bis zum Senior, für jede Lebensphase ist bei Fressnapf was dabei. Es ist einfach schön, seinen Hund zu verwöhnen und bei Fressnapf geht das jetzt zum dauerhaft reduzierten Preis. Wenn du deinem Vierbeiner also mal wieder eine kleine Freude machen willst, schau in teilnehmenden Märkten vorbei und entdecke dort die dauerhaft reduzierten Preise. Mehr Infos dazu findest du in den Shownotes.
Hey! Radio Tour, der Radsport-Talk auf meinsportpodcast.de.
Hallo und ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge Radiotour, dem Radsport-Talk auf meinsportpodcast.de. Jede Woche bringen wir hier für euch die wichtigsten Rennen und News aus der Welt des Radsports zusammen. Und wir, das bin nicht nur ich, Lukas, der euch durch die Sendung führt, sondern auch mein liebreizender Co-Host Bent. Moin, Bent.
Moin.
Es ist irgendwie jede Woche so, dass wir sagen, es war eine pickepackevolle Radsportwoche, aber diese hatte es nicht viel weniger in sich. Wir hatten ja für euch eine spezielle Sonderfolge zum Giro d'Italia am vergangenen Dienstag. Ich denke, die hat an Aktualität noch nicht so wahnsinnig viel eingebüßt. Gerne mal reinhören. Und da gab es jetzt an diesem Wochenende die ersten drei Folgen, die ersten drei Etappen für euch. Und dann gab es natürlich auch noch die Vuelta der Frauen, die am Wochenende mit zwei wirklich epischen Etappen zu Ende gegangen sind. Dazu noch einige weitere Rennen, Tour of Hellas, ein paar Eintagesrennen in Frankreich, unter anderem Trobro, Leon. Da können wir auch noch mal kurz hingucken. Und ein paar News gab es auch. Wir starten aber mit dem Giro d'Italia. Bent, zum Einstieg mal eine ganz allgemeine Frage. Wir haben ja so ein bisschen darüber gesprochen, was du so von den Auslandsstarts hältst. Wie hat es dir denn jetzt gefallen in Bulgarien? Die Straßen, die waren ja durchaus gut gefüllt mit Radsportfans.
Ja, tatsächlich. Also landschaftlich war es auch echt cool. Man hatte sich offensichtlich auch um die Strecke sehr bemüht und einiges neu asphaltiert. Ob das jetzt so das Beste war für die Fahrer, ist natürlich so ein bisschen offen nach dem, was gerade gestern so passiert ist. Aber ich fand dir insgesamt tatsächlich einfach sehr cool, das mal so ein bisschen zu sehen. Ich konnte mal so ein bisschen auch auspacken meine Kyrillisch-Skills und mich da nochmal so ein bisschen testen, welche Straßenschilder ich so lesen kann. Das fand ich insgesamt sehr schön. Ich fühle natürlich trotzdem mit den Fahrern und denke aus Nachhaltigkeitsgründen natürlich so ein bisschen schade, dass sie jetzt 1000 Kilometer fahren müssen zur nächsten Etappe. Grundsätzlich aber fand ich es wirklich eine tolle Bereicherung, mal so einen eine ganz andere Landschaft zu Beginn zu sehen.
Ja, vor allem, weil Bulgarien ja tatsächlich nicht so die Radsport-Hochburg ist, was so Rennen und so anbekommt. Ich glaube, für viele ist das dann durchaus noch so ein kleiner blinder Fleck, sage ich mal. Das war tatsächlich ganz interessant. Schöne Landschaft, die Etappen sportlich, naja. C, würde ich sagen. Das war noch nicht das ganz große Spektakel. Wir haben auf der ersten Etappe eine Sprintankunft gesehen. Zwei Ausreißer, Emanuele Tarozzi und Diego Pablo Silva, haben sich da auf den Weg gemacht. Die Gruppe war auch gar nicht umkämpft. Bist du da der Meinung, dass ist okay, wenn da nur so zwei, drei Fahrer rausfahren, oder müsste man vielleicht seitens der Organisation, das ist nämlich so mein Gedanke, vielleicht noch so ein bisschen mehr offern, sage ich mal, so eine klassische Ausreißerwertung oder sowas irgendwo, irgendwas, womit sich dann die Teams dann doch dazu herablassen, um es mal so auszudrücken, um in die Ausreißergruppe zu gehen, denn so ein richtiges Spektakel haben wir jetzt an keinem der drei Tage gesehen um die Gruppe.
Nee, genau, also natürlich schön zu sehen, wie die sich da so bemühen und dass die dann zumindest teilweise jetzt auch belohnt werden mit zumindest vorübergehend mal einem Trikot. Aber es ist natürlich schon so ein bisschen traurig zu sehen, dass da so zwei, drei Männlein sich irgendwie absetzen können, wo klar ist, naja gut, wirklich eine Überlebenschance haben die nicht. Von daher finde ich das gar keine schlechte Idee, mal zu sagen, wir schaffen einen Anreiz, dass sich vielleicht größere Gruppen mal auch bilden, die vielleicht eine Chance haben, durchzukommen. Aber so, ich glaube, gerade auf der ersten Etappe und heute war eigentlich allen klar, dass es auf einen Sprint hinauslaufen würde. Und so hat sich dann keiner richtig drum bemüht. So fand ich es heute dann ganz schön, wie die Etappe dann zwischendrin nochmal so ein kleines Fünkchen gegen Ende nochmal hatte. An Spannung zumindest.
Das stimmt, da sprechen wir gleich nochmal drüber. Kleiner Gedanke noch am Rande. Es liegt natürlich auch so ein bisschen daran, dass wir mittlerweile einfach so starke Conti-Teams sehen, die dann da eingeladen werden, die eben eigene Ambitionen haben. Die Rose Rockets beispielsweise haben mit den Runewegen einfach einen legitimen Etappensieger. Für die ist es nicht so wichtig, in die Ausreißergruppe zu gehen. Zum einen und zum anderen glaube ich, dass die TV-Exposure, also diese klassischen TV-Attacken einfach in Zeiten von Social Media durchaus nicht mehr ganz so eine große Rolle spielen. Da kann man sich heutzutage und seine Sponsoren irgendwie anders darstellen. Genau deshalb wäre es vielleicht ganz reizvoll, da doch nochmal ein bisschen mehr zu bieten im Laufe der Etappen, gerade wenn die so langatmig sind. Wir gehen also in die Sprintvorbereitung. Wir sehen aber erstmal, dass es noch einen Zwischensprint gibt. Auch da muss ich sagen, der ist nicht besonders spannend beim Giro. Zwei Ausreißer waren draußen und Jonathan Milan hat sich noch 5 Punkte ersprintet. Das ist nicht wahnsinnig viel. Da bin ich mal gespannt, ob das noch ein Thema wird im Laufe des Giros, ob sich da die Sprinter wirklich die Mühe machen, für die mickrigen Punkte viel zu investieren. Man konnte schon da sehen, Manier hat nicht viel Wert drauf gelegt und Andresen hat noch keinen Sprint in dieser Woche reingehalten. Da bin ich mal gespannt, wie sich das entwickelt. Ja, und dann sehen wir ein ausgeruhtes Feld. Wir haben am Ende gesehen, dass einige Sportler knapp gekratzt haben, nur am 100er Durchschnittspuls auf der Etappe. Also es ging wirklich nicht viel ab, aber dafür war es im Finale umso schneller, 1 Kilometer vor dem Ziel, ist es dann Quickstep, was vorne übernimmt. Milan hat noch Walscheid vor sich und 600 Meter vor dem Ziel dann ein heftiger Sturz, der ausgelost wird von einem Fahrer von Uno X und es liegen dann alle Fahrer quer. Es kommen noch so 12, 15 Fahrer durch, dahinter alles blockiert. Das waren keine Bilder, die man sehen möchte. Es war übrigens Erlend Blikra, der den Sturz ausgelöst hat. Das waren keine Bilder, die man auf der ersten Etappe sehen möchte. Es wurde da sehr eng im Finale, aber ist es wirklich die Strecke gewesen oder einfach wirklich, dass alle Fahrer ausgeruht in diesen letzten Kilometer gegangen sind?
Ja, das ist tatsächlich gar keine schlechte Frage. Also auf den ersten Blick ist es natürlich, ne, die Banden werden Stück für Stück immer enger. Dann hat man ja jetzt nicht diese total fiesen Banden gehabt, aber die Füße standen schon auch so ein bisschen in die Strecke rein, dass die Fahrer da wahrscheinlich irgendwie so ein bisschen aufpassen mussten. Ja, und letztendlich, dass es so eng ist, wird natürlich dann dem gesamten Feld dahinter zum Verhängnis. Sobald es dann einmal stürzt, sind dann eben alle da irgendwie mit drin, ob sie jetzt selber stürzen oder dahinter dann festhängen. Dazu der Vergleich heute, das Finale war so viel breiter. Selbst wenn es zu einem vergleichbaren Sturz gekommen wäre, wäre die Dynamik eine ganz andere gewesen. Also ja, würde ich schon sagen, grundsätzlich ist es ein Ding der Streckenplanung, vorher solche gefährlichen Stellen zu identifizieren und zu schauen, wie kann ich machen, ja, dass das Feld nicht so eng ist, dass das mehr Platz für das Feld ist. Wäre so meine Einschätzung dazu.
Ja, und zusätzlich glaube ich, ist auch noch was, worüber wir immer wieder reden müssen. Diese Barrikaden mit den Füßen sind ja auch eigentlich nicht mehr zeitgemäß. Es gibt gerade bei den flämischen Rennen ja diese deutlich sichereren Barrikaden. Ja, ich hoffe, dass da irgendwann wir auch mal dazu kommen, dass die UCI das erstens einfordert und zweitens vielleicht auch finanziell unterstützt, denn nicht jeder Austragung oder nicht jeder Rennveranstalter kann das irgendwie stemmen. Aber ich würde sagen, der Giro sollte das können. Und deshalb vielleicht das auch noch sowas, was ein bisschen beigetragen hat, dass es eben noch enger war, weil von den Barrikaden dann eben noch die Füße vielleicht 10, 15 Zentimeter ebenfalls reingeragt haben pro Seite. Wir sehen auf jeden Fall, dass noch 12 Fahrer vorne sind. Max Walscheid macht so einen kleinen Reverse-Leadout. Der hat nämlich eine kleine Lücke auf die anderen Sprinter. Die saugen sich dann aber wieder ran. Und am Ende ist es Tobias Lund-Andresen, der vielleicht ein Müh zu früh den Sprint eröffnet, aber zeigt, was der für eine wahnsinnige Beschleunigung hatte. Das war wirklich beeindruckend. Und Paul Manier, der zieht auf den letzten Metern vorbei, wird der erste Sieger und damit auch der erste Träger des pinken Trikots. Andresen, 2., 3., Vernon, 4., Milan, Ackermann, 7. und 9. noch Walscheid. Das war ein ziemlich beeindruckender Sprint von Paul Manier, den wir ja so ein bisschen in die Außenseiterrolle geschoben haben in unserer Vorschau. Würdest du sagen, das war der beste Sprint der Saison bisher von Manier?
Auf jeden Fall mit der härtesten Konkurrenz, würde ich sagen. Also ich glaube nicht, dass Jonathan Milan wirklich happy war mit diesem vierten Platz und dass er den gerne hergegeben hat. Von daher ja, definitiv eine starke Leistung und hat uns beide direkt erstmal so ein bisschen Lügen gestraft.
Auf jeden Fall, aber ich fand Tobias Lund-Andresen, der sah sehr promising aus. Also das war wirklich ein extrem starker Kick, den er gezeigt hat. Und ich fand, er hat jetzt auch auf Etappe 2 schon gezeigt, dass er weiterhin, auch wenn die Punkte jetzt noch nicht so wahnsinnig gut aussehen, einer der Top-Contender fürs Ciclamino sein wird. Milan, ja, da würde ich sagen, das passt so ein bisschen ins Bild. Wir haben ja schon gesagt, bei Lidl Trek ist so ein bisschen der Wurm drin. Das läuft noch nicht alles so gut und Jonathan Milan hat hier eigentlich mit Weisheit da wirklich einen überragenden Lead-Out bekommen und bringt es nicht nach Hause. War am Ende mit Platz 4 sicher nicht zufrieden und hat hier gleich mal gemerkt, das wird hier kein easy Ding für mich. Wir überspringen die zweite Etappe nicht, sondern gehen jetzt erstmal, bevor wir zum zweiten Sprint gehen, zur ersten, ja, interessanteren Etappe, die über 200 Kilometer lang ist. Vielleicht auch was, wo die Fahrer sich jetzt nicht unbedingt gefreut haben, denn auch hier wieder nur zwei Fahrer von Polti vorne raus, um das Bergtrikot zu sichern. Und im Feld passiert was, was ich nicht ganz so richtig verstanden habe. NSN fährt nach. Für wen genau sind sie da hinterhergefahren und wäre es nicht vielleicht schlauer sogar gewesen, dann lieber zu versuchen, was aus der Ausreißergruppe zu machen, anstatt dann irgendwie gegen die großen GC-Favoriten an den Anstieg zu gehen? Wie hast du das bewertet, dass sie sich da herabgelassen haben, die Nachführarbeit zu machen?
Ja, tatsächlich, so ein bisschen die Fragezeichen, die einem da so auf der Stirn stehen. Ich glaube, in der Vorbesprechung waren wir uns beide auch nicht so ganz sicher, weil es so früh im Rennen ist. Ist das tatsächlich was, wo die GC-Teams schon eingreifen wollen oder nicht? Ist es vielleicht was, wo, wenn man seine Sprinter da über den Berg kriegt, man dann einen reduzierten Sprint irgendwie starten kann? Ja, im Zweifel hatten sie auch solche Überlegungen sich gemacht, aber grundsätzlich erstmal natürlich ein bizarres Bild, da die ganze Zeit einen NSN-Fahrer vorne zu sehen, der das Feld anführt.
Ja, total. Sie haben natürlich mit Corbin Strong und Ethan Vernon durchaus zwei Fahrer, die etwas hügelfester sind, aber trotzdem fand ich es da so ein bisschen überraschend, dass sie da ausgerechnet den Federhandschuh in den Ring geworfen haben. Unbeirrt davon haben sie damit einfach weitergemacht und irgendwann setzte heftiger Regen ein. Zwischendurch hat Manier auch noch den Zwischensprint gegen Milan gewonnen, also ihm da gleich die zweite Watschen verteilt. Und dann können wir schon ins Finale springen. Sevilla hat weiterhin die Bergpunkte gesammelt, also der möchte auf jeden Fall so lange wie möglich das Maglia Azzurra, das Bergtrikot haben. Und ja, irgendwann sind die beiden dann eingeholt mit 27 Kilometer vom Ziel. Und dann muss ich sagen, eine Szene, die ist wahrscheinlich nicht wahnsinnig vielen aufgefallen, aber ich habe mich schon wieder aufgeregt wie Sau. Vorne, so langsam kommen wir nämlich den Red Bull-Kilometer und dann auch diesem entscheidenden Anstieg etwas näher. Und während vorne die Positionskämpfe laufen, sehen wir hinten, wie Felix Gall damit beschäftigt ist, mit einem Teamkollegen sich die Jacke auszuziehen. Und da muss ich sagen, das hinterlässt mich doch wieder etwas sprachlos und zeigt so ein bisschen, warum ich mit Felix Gall immer so ein bisschen hader. Es ist eine Kleinigkeit und hat wahrscheinlich am Ende keinen Unterschied gemacht, aber ich glaube, bei anderen Favoriten sehen wir das eher weniger. Ist dir das auch aufgefallen oder bin ich da ganz alleine mit meinem Hate hier?
Nee, definitiv. Also vor allem, weil er ja wirklich auch gekämpft hat. Im Zweifelsfall war es das, ne? Im Zweifelsfall war es wirklich so ein Ding von, ja, ich ziehe jetzt fix die Jacke aus und dann bin ich ja auch wieder drin und ne, besser die Jacke aus, wenn es jetzt hier heiß hergeht. Aber das war ja wirklich fast schon eine Comedy-Einlage, wie sie da dann zwischendrin zu dritt dran waren. Felix Gall und ich glaube zwei Teamkollegen, die geholfen haben, da die Arme aus den Ärmeln zu bekommen. Wie eingeschweißt war der da drin. Also ja, da dachte ich auch, das könnte jetzt richtig, richtig schief gehen, wenn da vorne jetzt die Action losgeht.
Ja, ist einfach unnötiges Risiko und dann einfach so ein bisschen auch eine Frage des Renninstinkts. Und dann kommen wir zu Kilometer 23,1 vor dem Ziel. Heftiger Sturz im Feld. Es ist mittlerweile wirklich sehr nass. So eine leichte Bergab-Passage und dann ist es Marc Soler, der da wegrutscht in der leichten Kurve und wirklich wirklich das halbe Feld gefühlt zum Teil heftig abräumt. Am meisten betrifft es noch seine Teamkollegen Adam Yates, Antonio Morgado unter anderem heftig betroffen, aber auch Derek G, Santiago Buitrago am Boden. Das war wirklich richtig heftig. Vorne haben die Teams erstmal rausgenommen und das Rennen quasi neutralisiert, sind aber weitergefahren bis zu Kilometer 18,3, wo es dann wieder aufgenommen wurde. Also erstmal das Rennen zu neutralisieren, eine richtige Entscheidung an der Stelle, muss man sagen. Das hat auch mit den Krankenwagen zu tun, die waren da heftig beschäftigt und wenn dann eben keine mehr hinter dem Feld fahren, wäre es nicht sicher gewesen, da jetzt weiterzufahren. Erstmal so deine Einschätzung zum Sturz. Fandest du es richtig, dass das Rennen nicht komplett angehalten wurde oder vielleicht sogar die GC-Zeiten komplett neutralisiert wurden? Oder ist das einfach ein Rennunfall gewesen und da muss man dann eben in Kauf nehmen, dass das weitergefahren wird, auch wenn es natürlich weiterhin rutschig war, auch im Finale?
So, das war tatsächlich meine ganz große Sorge, ne? Weil es war ja den ganzen Tag über, dass es immer mal wieder richtig geregnet hat und dann relativ schnell wieder auch abgetrocknet ist. Aber so, man konnte es wirklich schlecht vorhersagen. Gerade das Finale dann auch wieder mit erst einer langen Abfahrt. Ich glaube, dann am Ende auch nochmal Kopfsteinpflaster bergauf. Das schien mir schon sehr, sehr riskant und vor allem auch eine sehr, sehr schnelle, laxe Entscheidung zu sagen, gut, wir haben jetzt hier anderthalb Kilometer gut vor dem Feld gefahren mit dem Jury-Fahrzeug. Wir haben jetzt hier geguckt, dass so die meisten einigermaßen wieder im Feld drin sind, dann kann es jetzt weitergehen. Wirkte für mich so ein bisschen wie, hier kommt jetzt gleich ein Segment, wo ein Sponsor viel Geld gezahlt hat, dass das irgendwie gefahren wird und ehe wir uns jetzt das ganze Anwaltschaos da mitgeben müssen, fahren wir das lieber. Und nicht, dass es da tatsächlich irgendwie eine Sicherheitsentscheidung gegeben
hat. Ich fand sehr überraschend auch, wie schnell das Rennen dann wieder freigegeben wurde. Ich habe noch gar nicht damit gerechnet und auf einmal weht da die rote Fahne aus dem Juryfahrzeug und es geht wieder los. Ein zweites Thema, über das wir vielleicht reden müssen, wir haben nach der Etappe, also Adam Yates sah generell sehr lediert, um es mal freundlich zu sagen, aus, voll mit Blut und auch mit Schlamm, den hat's heftig erwischt und der ist auch in den TV-Bildern recht offensichtlich mit dem Kopf in die Leitplanke eingeschlagen. Der Helm war nicht ganz fett und er ist jetzt am Ende ausgestiegen mit einer Gehirnerschütterung. Müssen wir vielleicht nochmal über ein Concussion-Protokoll oder ein besseres Concussion-Protokoll sprechen im Radsport? Kurz meine zwei Cents dazu. Zum einen, also dass er mit einem kaputten Helm zu Ende gefahren ist mit einer Gehirnerschütterung, finde ich fahrlässig. Ich finde, da muss man auch mal über Konsequenzen für das Team sprechen und den oder denjenigen, der ihn wieder aufs Rad gelassen hat. Und zweitens, Concussion-Protokoll finde ich unfassbar wichtig, ist im Radsport, glaube ich, ein bisschen schwieriger umzusetzen als in so einem geschlossenen Ökosystem wie dem Fußball beispielsweise, wo es da ja auch viele Diskussionen gibt. Zum einen ist immer jemand da, der befähigt ist, dieses Protokoll durchzuführen und zum anderen riskiert man einen, sagen wir mal, falsch positiven Test, um in dieser medizinischen Sprache zu bleiben und nimmt einen Fahrer raus und am Ende stellt sich heraus, er hatte nichts und kann man das gerade bei einem 3-Wochen-Rennen dann gut verargumentieren. Ich glaube, das ist ganz schwierig. Wie ist da so deine Position zu?
Ja, ich glaube, ein großes Problem ist, dass der Sport natürlich ohne sowas gewachsen ist und sich ganz vieles in, wie die Abläufe funktionieren und wie auch eben das Ausscheiden aus dem Rennen funktioniert, natürlich nicht damit erstmal kompatibel ist, wie man jetzt ein, ich sag mal, vernünftiges Concussion-Protokoll eben einführen würde. Ich muss auch sagen, also definitiv gerade die Szene, wie Adam Yates dann mit den Leuten aus dem Team dann nach dem Unfall da steht und irgendwie sich die Hände wäscht und den Helm einmal so beguckt und dann wieder zumacht und aufs Rad und weiter, wo ich dachte, na gut, sie haben ja gesehen, dass der Helm völlig Dellen drin hat, ne? Mindestens das muss doch irgendwie drin sein, dass man sagt, gut, du kriegst jetzt hier auf jeden Fall schon mal einen neuen Helm. Aber es muss auf jeden Fall ein besseres System her. Ich glaube, bei Jayco war es auch ein Fahrer, der dann heute nicht wieder gestartet
Andrea
ist wegen
Drama,
einer
genau.
Gehirnerschütterung. Genau, und bei denen, die haben gestern noch ein Video gepostet zur Etappe, wo man ihn auch am Ende sieht, wie er dann sich ins Ziel noch schleppt und sich direkt an den Kopf fasst, wo ich dachte, ja, no way, dass wir den heute dann nochmal sehen. Und hat sich dann ja auch bestätigt, ne? Irgendwie, wenn er mit so offensichtlichen Kopfschmerzen ins Ziel fährt, der hätte vorher interveniert werden müssen. Und ja, da muss man in andere Sportarten gucken, was für Lösungen es da gibt. Ich weiß irgendwie, im Motorsport zum Beispiel gibt es das ja auch, im Rugby, glaube ich, dass die im Mundschutz einen Sensor haben, der quasi Beschleunigung des Kopfes misst und dann ja automatisch rot aufleuchtet und sagt, okay, dein Kopf hat hier jetzt gerade so einen Schlag abbekommen, lass dich mal durchchecken. Irgendwie sowas muss es da geben. Dafür ist der Sport groß genug, dafür ist die Gesundheit der Sportlerinnen und Sportler wichtig genug. Dass man da sich bessere Systeme überlegt.
Auf jeden Fall, vor allem, weil ja gerade bei Gehirnerschütterungen häufig dann, wenn du schon eine Gehirnerschütterung erlitten hast, der zweite Impact ja der stärkste ist. Und im Radsport besteht nun mal eine ebenfalls sehr große Gefahr, dass es diesen zweiten Impact auf den Kopf gibt. Und ja, da muss irgendwie eine Lösung gefunden werden und da muss auch härter durchgegriffen werden. Denn irgendwann reden wir da vielleicht über Fälle von CTE, wie wir sie im Fußball kennen, auch im Football meine ich, dann auch im Radsport. Und das kann keiner wollen. Kurz mal eine Bestandsaufnahme. Also Adam Yates ist heute nicht gestartet, hatte zwar die Etappe beendet. Dazu Andrea Vendrame raus, Marc Soler und Santiago Buitrago ebenfalls können aufgegeben und Adne Holter von Uno X, auch den hat das heftig erwischt und auch der ist ausgeschieden aus dem Giro. Also wirklich bitter, dass wir jetzt schon auf der zweiten Etappe das zweite Mal über so einen Sturz sprechen müssen. Wir gehen zu dem Sponsoren, den Bent angesprochen hat, der hier noch was bezahlt hatte. Red Bull Kilometer steht an. Ineos überraschend aufmerksam, während alle anderen überraschend unaufmerksam sind. Egan Bernal holt sich da die 6 Bonussekunden, Timon Arensmann noch 4. Und die beiden schieben sich damit schon mal ja ganz leicht nach vorne. Sicherlich nicht sicherlich sehr clever von den beiden, vor allem weil der Effort wirklich recht gering war. Und dann kommen wir in diese letzte Rampe und dort ist erst Astana von vorne und dann übernimmt Piganzoli für Jonas Vingegaard und der setzt tatsächlich eine Attacke und der können dann nur Giulio Pellizzari und Lennart van Eetveld folgen. Erst war auch Jan Christen an seinem Rad, der platzt aber weg. Es gibt dann doch schon einige Abstände über die Kuppe des Anstiegs, also was wir schon mal festhalten können, es wird eher ein GC-Tag als ein Sprinter-Tag. An diesem Zeitpunkt dann sehen wir wieder, dass Giulio Pellizzari mitführt vorne an der Spitze. Da hatte ich wieder ein paar Fragezeichen, ob das dann notwendig war. Ob es sich jetzt für 17 Sekunden gelohnt hätte, sich dann absprinten zu lassen, weiß ich nicht. Am Ende ist es aber auch kein großes Ding, denn die werden durch ein paar Taktierereien im Finale wieder eingeholt. Es ist Lennart van Eetveld, der 900 Meter vor dem Ziel nochmal eine Attacke setzt, aber dann kommen die Verfolger ran und tatsächlich ist Tudor noch mit 3 Mann vorne dabei und die setzen ihren, nennen wir ihn mal Sprinter in dem Fall, Florian Storck richtig gut ab, aber da ist auch Guillermo Thomas Silva von Astana, der am Ende ganz knapp vor Florian Storck gewinnt. Also ich war sehr lautstark vor meinem Fernseher hier und habe mitgefiebert. Ich freue mich für Silva wahnsinnig, denn er ist der erste Fahrer aus Uruguay, der im World Tour Rennen gewinnt, der erste Fahrer aus Uruguay, der eine Grand Tour Etappe gewinnt und der erste Fahrer aus Uruguay im rosa Trikot. Und das ist doch wirklich eine schöne Geschichte. Und wir haben hier eine Kleinigkeit für euch, denn wir haben Florian Storck einfach mal gefragt, wie er denn den Tag so empfunden hat. Und das können wir uns jetzt zusammen mal anhören. Und dann gehen wir vielleicht noch mal ein bisschen durch den Sprint.
Der Tag gestern war eigentlich recht unspektakulär für die meiste Zeit. Also es war ja auch ein super langer Tag, fast 230 Kilometer mit Neutralisation. Und da hatten wir dann quasi in der ersten Hälfte eigentlich nur eine UAE-Style-Etappe, halt kaum Druck auf dem Pedal und dann ist auch nicht viel passiert. Wir wussten natürlich, dass es die Wahrscheinlichkeit gibt, dass es regnet und das ist ja schon auch immer ein Rezept für Chaos, also da wusste man schon, dass das Finale nicht so einfach wird. Und so kam es dann ja auch mit dem Restart. Sind wir ja dann einfach weitergerollt, anstatt komplett anzuhalten. Und dann waren wir quasi ja kurz vor dem Red Bull Sprint wieder da mit dem scharfen Start. Und das war halt sehr chaotisch. Also wir sind ja hauptsächlich dem Sturz aus dem Weg gegangen. Aber dadurch haben wir dann auch nochmal ein paar Positionen gut gemacht mit dem Restart. Und es war dann halt eigentlich so, man hatte wenig Chancen und es war kaum ein Team organisiert. Also wir konnten uns nicht organisieren. Jeder ist da so ein bisschen für sich selbst durch die Mitte gefahren. Und Matthias und ich haben das auch ganz gut hinbekommen. Und ja, dann war das Finale halt ja sehr unkontrolliert. Man musste schon immer schauen, ob man einer Attacke folgt oder ob man abwartet. Ich habe mich fürs Abwarten entschieden und das war letztendlich die richtige Entscheidung, da sich vorne auch alle angeschaut haben. Und ja, letztendlich war das ein sehr gutes Ergebnis. Aber natürlich habe ich da auch danach ein bisschen gehadert und schon von Pink geträumt.
Von Pink geträumt, Bent, vollkommen zu Recht, denn er ist jetzt Zweiter in der Gesamtwertung. Das war ein richtig, richtig starker Sprint von Florian Storck, oder?
Ja, definitiv. Also ich habe tatsächlich auch so ein bisschen für ihn mitgeträumt, gerade heute. Wir haben beide so ein bisschen spekuliert, was Tudor da dann heute vielleicht in Angriff nehmen könnte, ob sie es tatsächlich versuchen, auf Pink zu gehen, zumindest für ein paar Tage. Man hätte es ihm definitiv gegönnt, ne?
Absolut. Letztes Jahr war er schon mal Zweiter bei einer Giro-Etappe. Damals war es Etappe 15, er war Ausreißer. Carlos Verona gewann als Solist, dahinter dann Florian Storck. Jetzt war er deutlich näher dran, denn es fehlten ihm jetzt nur Zentimeter. Aber auch Astana hat das richtig stark gemacht, haben am Ende das Finale eröffnet an dem Anstieg, haben da das Tempo reingesetzt und sind mit Guillermo Thomas Silva belohnt worden. Auch eine wahnsinnig schöne Geschichte, oder?
Ja, definitiv. Also du hast es ja gerade schon gesagt, wie viele Premieren er damit für Uruguay als Radsportland quasi feiern durfte. Und insgesamt eine richtig tolle Geschichte. Der ist ja in den letzten Monaten immer mal wieder so am Rande aufgetaucht. Das jetzt so als bisherige Krone seiner Karriere haben zu dürfen, ist eine von diesen tollen Radsportgeschichten.
Ja, da haben wir beide durchaus ein Herz für. Wir springen zur dritten Etappe und können schon mal vorwegnehmen, Tudor hat es nicht geschafft, Florian Storck ins rosa Trikot zu bringen, denn die Ausreißer, es waren heute drei an der Zahl, unter anderem wieder mit Diego Sevilla, der fleißig Bergpunkte gesammelt hat. Die waren noch vorne, als der Red Bull Sprint passiert wurde, also keine Bonifikation fürs Feld, und dann haben wir ja eine deutliche Jagd gesehen, auch begünstigt mal wieder durch ein Moped, das ungefähr 2 Meter vor der Ausreißergruppe gefahren ist, konnten die sich recht lange halten und wurden erst im letzten Kilometer aufgeholt. Und da haben wir gesehen, Lidl Trek hat heute so ein bisschen Torschusspanik gehabt, habe ich so das Gefühl, denn die haben wir schon 8,6 Kilometer von dem Ziel mit dem kompletten Zug vorne gesehen. Das war ein bisschen früh, oder?
Ja, definitiv. Also die haben richtig, richtig Tempo gemacht und waren dann entsprechend schnell, aber auch schon wieder vorne weg, hatte man das Gefühl, waren aufgebraucht. Dass Jonathan Milan dann zum Ende tatsächlich relativ sich selbst überlassen war und so ein bisschen versucht hat, durch die anderen Sprintzüge durchzusurfen, ne? Und zu gucken, an wessen Hinterrad er das Ganze dann angehen möchte.
Ja, er war auf jeden Fall irgendwo in der Nähe der Unibet Rose Rockets, die heute richtig stark organisiert waren. Die konnten ja nicht in den ersten Sprint eingreifen, und auch Paul Manier, der war wieder gut positioniert. Die Rockets eröffnen da den Sprint für den Runewegen, der lauert allerdings am Hinterrad von Paul Manier. Jonathan Milan ist dann der erste der Sprinter, der wirklich rausgeht, ein bisschen zu früh. Ich habe es schon angesprochen, und Paul Manier, der macht das richtig stark. Der wartet noch ein bisschen ab, nutzt den Windschatten, zieht vorbei. Es war am Ende richtig, richtig eng, und es wurde ein Fotofinish zwischen Manier, Milan und Runewegen, denn Runewegen, der hat wirklich ja so bis 30 Meter vor der Ziellinie gewartet im Windschatten von Manier und dann noch versucht vorbeizustechen, hat nicht ganz gereicht. Am Ende gewinnt Paul Manier hier vor Jonathan Milan und Dylan Runewegen. Ja, über Manier haben wir schon gesprochen, über Milan auch, aber die Unibet Rose Rockets als Pro-Conti-Team hier ihr erstes Grand Tour-Podium, auch eine starke Leistung, oder?
Ja, definitiv. Ich glaube, Dylan Groenewegen hat sich so ein bisschen geärgert. Der hätte natürlich gerne den Sieg eingetütet, aber das sieht doch gut aus. Also ich glaube, da ist in den nächsten Wochen bestimmt noch die eine oder andere Chance drin. Ich muss sagen, ich fand super sympathisch, heute zwischendrin die Bilder zu sehen, wie sie vor dem Rennen auf den Campingstühlen saßen, weil der Bus schon auf dem Weg nach Italien ist. Genau, das hat irgendwie sowas von den Underdogs, die sie ja nun doch auch sind. so ein bisschen verbildlicht. Und ja, schön zu sehen, dass diese Underdogs dann da ein Podium auf jeden Fall schon mal sicher machen konnten.
Absolut, der Sprintzug sah auch gut aus. Lukas Kubisch war da gut dabei zu positionieren und dann eben Elmar Reinders, der Anfahrer von Dylan Groenewegen. Da sieht man die Handschrift von Sprintcoach Marcel Kittel auf jeden Fall sehr gut. Und ja, dass Dylan Groenewegen unzufrieden ist, das kann ich mir vorstellen. Ein Sprinter ist nur zufrieden, wenn er gewinnt. Und das hat man hier deutlich gesehen. Paul Manier, also der große Sieger, kann man sagen. Der ersten drei Tage, zwei Etappensieger hat er schon im Gepäck. Man kann sagen, Bent, für Sudal Quickstep jetzt eigentlich schon ein erfolgreicher Giro, egal wie es jetzt weitergeht, oder?
Ja, definitiv. Und tatsächlich insgesamt ja der erste große Erfolg schon auf Etappe 1. Sie durften tatsächlich in dem Trikot starten, das sie vorher designt hatten. Da hatten wir ja beide so ein bisschen die Fragezeichen, ob das tatsächlich durchgeht.
Ja, das weiße Trikot, es ist mehrfach präsent in diesem Peloton. Aber es geht, glaube ich, noch. Wobei das weiße Trikot bislang auch noch nicht so eine große Rolle gespielt. Also, danke nochmal an Florian Storck für den O-Ton zu Etappe 2 der vollständigen halber. Das GC ist also im Moment, dass Guillermo Thomas Silva weiterhin in Rosa ist für Astana, dahinter dann Florian Storck. Vielleicht gibt es ja auf den nächsten Etappen nochmal die Chance, sich da den Platz nach vorne zu schieben und auf Platz 3 Egan Bernal aktuell. Wir machen eine kurze Pause und dann gibt es noch ein paar Fragen zum Giro und dann wollen wir auf jeden Fall endlich zur Vuelta der Frauen, denn die hat auch einiges an Diskussionsstoff geboten. Also dranbleiben und gleich geht's weiter.
Er war Weltmeister, einer der besten Spieler seiner Generation. Ein Fußballer, der Spiele entschied, ohne laut zu werden. Und trotzdem wurde kaum ein deutscher Nationalspieler so kontrovers diskutiert wie er. Mesut Özil, zwischen Zauberfuß und Zweifel, zwischen Anerkennung und Angriff. Warum wurde aus einem der größten deutschen Fußballer ein Streitfall? Und was sagt seine Geschichte über den Fußball hinaus, über Erwartungen, Zugehörigkeit und Wahrnehmung? Mesut Özil, der umstrittenste Weltmeister Deutschlands, jetzt in der neuen Folge der 100 Fußballlegenden.
Zu Radio Tour, eurem wöchentlichen Radsportrückblick hier bei meinsportpodcast.de. Wir sind mittendrin im Giro d'Italia, der die ersten drei Etappen absolviert hat und sich jetzt beim Ruhetag auf dem Weg endlich nach Italien macht. Und ja, Bent, wir haben so ein bisschen über die Stürze der ersten Tage gesprochen. UAE steht am Ende jetzt nur noch mit 5 Fahrern am Start. Jay Vine, Marc Soler und Adam Yates, alle ausgeschieden, damit eine gute Option für Etappensiege und auch für die Gesamtwertung ist damit raus. Was denkst du, wie macht UAE jetzt weiter? Gehen die jetzt voll Krawall auf Etappensiege? Brauchen die erstmal ein paar Tage, um sich irgendwie wieder zu finden? Wie ist da so dein Blick von außen?
Ja, ich könnte mir durchaus vorstellen, dass es jetzt erstmal ein paar Tage lang heißt Wunden lecken, aber insgesamt ist das ja ein individuell so stark besetztes Team, die müssen sich nicht die Sorgen machen, was jetzt mit den verbleibenden Fahrern ist, sondern können ganz genau jetzt gucken, was die Etappen in den kommenden Wochen so bringen und wo man da am besten auf den Sieg versuchen kann zu gehen. Und ja, ich sehe das auf jeden Fall, dass gerade Jan Christen zum Beispiel ist ja ein individuell super starker Fahrer, dass der das mal versuchen wird und jetzt natürlich auch viel mehr Freiheit hat, auch es zu versuchen. Da sind die UAE-Fahrer erfahrungsgemäß ja durchaus auch motiviert, mal in die Offensive zu gehen.
Ja, man hat einfach noch 4 Fahrer, denen ich allen den Etappensieg hier zutraue, von den 5, eigentlich sogar allen 5. Mickey Bjerg ist eher so der Rouleur, Mann fürs Zeitfahren. Vielleicht geht da was auf dieser doch sehr flachen, langen Strecke. Aber ansonsten haben wir hier Igor Arrieta, junger Spanier, der durchaus noch was zeigen kann. Dann Jan Christen, den du gerade schon hervorgehoben hast. Jonathan Narváez, dem sind diese hügeligen Etappen. Auch aus einer kleinen Gruppe kann er da mal einen Sprint gewinnen. Und auch Antonio Morgado hat in Vergangenheit schon gezeigt, dass er so hügeliges, mittelschweres Terrain richtig gut findet und da auch mal als Solist gewinnen kann. Also ich mache mir da nicht so viel Sorgen. Ich denke, es wird jetzt wirklich sein, alle auf Attacke, alle in die Ausreißergruppe, jeden Tag einzeln nehmen, da voll auf Sieg fahren. Und ich wäre nicht überrascht, wenn wir hier noch über 2, 3, vielleicht sogar 4 UAE-Etappensiege reden am Ende. Ich denke, die werden recht weich fallen im Vergleich. Dann kam noch eine weitere Frage ein, die ebenfalls sich mit UAE befasst, so ein bisschen rauszoomt. Die haben ja doch dieses Jahr einiges an Verletzungspech. Jan Christen, Tim Wellens waren schon raus, auch andere Fahrer da durchaus längere Zwangspausen gehabt. Wie wirkt sich das so ein bisschen aufs Tour-Line-Up aus, ist da die erste Frage, und kann vielleicht Jonas Vingegaard davon profitieren, ist die zweite, und die dritte ist, ob das vielleicht auch einer aggressiven Fahrweise zu schulden ist. Ich fange mal mit der letzten Frage an und dann können wir uns so rückwirkend nach vorne arbeiten, Bent. Also mein Eindruck ist, das hat nicht so wahnsinnig viel mit der Fahrweise zu tun. Ich glaube, UAE ist wahrscheinlich in den letzten Jahren so ein bisschen überdurchschnittlich gut weggekommen. Jetzt kommen sie gerade ein bisschen überdurchschnittlich schlecht weg. Aber wenn man jetzt auch den Unfall jetzt hier auf Etappe 2 sieht, das war ja ein Rennunfall. Natürlich sind sie häufiger vorne im Feld oder häufiger in Stress Situation, weil sie viel um sie gefahren. Vielleicht kann man das so ein bisschen mit einbeziehen, aber ich glaube, es fällt einfach nur gerade auf. Wie siehst du es?
Ja, ich glaube auch, dass man irgendwie ja durch eben auch so aufsehenerregende Stürze und Fälle wie eben auch der von Tim Wellens, aber besonders der gestern, da ist es natürlich präsent. Mich würde jetzt tatsächlich mal interessieren, ob jemand da eine Statistik drüber führt, wann, wie und wie oft UAE und andere Teams in solchen Situationen sind oder in solche Stürze verwickelt sind. Aber ja, ich glaube auch, dass das nichts anderes ist als im Zweifel eine statistische Anomalie, dass es jetzt eben mal eine Häufung gibt. Aber ich würde es jetzt auch nicht zwingend der Fahrweise oder der Teammentalität zuschreiben wollen. Ich glaube, das ist einfach, ja, das gute alte Pech, kann man, glaube ich, sagen.
Glaube ich auch. Ja, wie gesagt, wenn man häufig in entscheidenden Rennphasen ist, dann läuft man halt auch häufiger Gefahr, dann bei diesen Positionskämpfen mal einen mitzubekommen. Dann die zweite Frage ist so ein bisschen, kann Jonas Vingegaard davon profitieren? Ob sich's aufs Tour-Line-Up auswirkt, weiß ich gar nicht so sehr. Ich habe jetzt nicht im Kopf, wer fahren soll, aber Fahrer wie Isaac Del Toro oder Nils Polit, die ja auf jeden Fall dabei sein werden. Ich glaube auch Brandon McNulty, die sind ja jetzt erstmal hier nicht dabei, die sind von den Stürzen nicht so wahnsinnig betroffen. Jonas Vingegaard hat seinen Killerinstinkt gefunden, wird ja auch noch gesagt. Es hat mir auf jeden Fall imponiert, dass er auf der zweiten Etappe in die Offensive gegangen ist. Das gefällt mir durchaus sehr. Er ist ja doch verschrien als eher langweiliger Fahrer. Da bin ich auch immer weit vorne dabei, das da mitzuhaten, muss ich sagen. Das war allerdings cool. Glaubst du, das verändert jetzt irgendwas an den Kräfteverhältnissen für Tour? Oder ist das eher, spielt das eher keine Rolle, weil es nicht im Team entschieden wird?
Ja, ich glaube, grundsätzlich hat UAE ein so breites Feld an Fahrern, dass natürlich, wenn dann so der ein oder andere große Name ausfällt, man da so ein bisschen dann rumtricksen vielleicht muss oder ein bisschen überlegen muss, wen man dann stattdessen irgendwie nimmt. Aber ja, ich glaube, da ist UAE gut genug aufgestellt, dass sie ein starkes Team für die Tour aufstellen können. Aber ja, grundsätzlich der neue Jonas Vingegaard und seine neue Fahrweise, das gefällt mir auch sehr, sehr gut. Allerdings weiß ich nicht, ob er tatsächlich ja so einen großen Schritt gemacht hat, dass er da mit einem Tadej Pogacar mithalten kann. Es war ja gestern zum Beispiel doch durchaus, dass er dann noch so zwei Anhängsel mit dabei hatte. Klar, ist jetzt auch Tadej Pogacar in letzter Zeit immer mal passiert, dass er nicht alle abschütteln konnte, aber ja, trotzdem weiß ich nicht, ob das jetzt auf einem Level unbedingt ist. Von daher, ich bin mal vorsichtig optimistisch.
Ja, ich meine, am Ende ist es dann auch ein Jonas Vingegaard mit den Giro in den Beinen gegen einen ausgeruhten Tadej Pogacar. Das spielt auch eine Rolle. Ich habe jetzt nochmal nachgeguckt. Also im vorläufigen Tour-Line-Up wären Soler und Yates auf jeden Fall dabei. Da muss man jetzt abwarten. Da ist es vielleicht vom Vorteil, dass sie recht früh jetzt im Giro ausgeschieden sind, sich da vielleicht gut erholen können und sich dann doch noch ganz gut auf die Tour vorbereiten können. Aber wie du es schon gesagt hast, am Ende kommen da vielleicht dann ein, zwei andere Fahrer, die dann in die Bresche springen. Und ja, Vingegaard hat das nicht nur übers Team verloren in den letzten Jahren. und Pogacar gewonnen, sondern über die Breite und über die eigene Stärke. Ich denke, damit können wir das einmal ein bisschen abhaken, der Giro d'Italia. Also wir haben den Ruhetag jetzt vor uns und dann geht es weiter in die nächste Woche. Wenn ihr euch da anhören wollt, was da auf dem Programm steht, dann einfach gerne mal in unsere Vorschau hören, die am Dienstag hier in diesem Feed erschienen ist. Da haben wir jede Etappe gut durchexerziert, möchte ich es mal nennen. Und ich glaube, die nächste Etappe, die vierte Etappe, ist so ein bisschen ähnlich wie die, die wir heute gesehen haben. Also auch ein langer Anstieg in der Mitte und dann könnte es wieder einen Sprint geben. Wir haben noch gar nicht gesprochen über Lotto und Arnaud Delis, der hier ordentlich leidet gerade, der wohl wegen irgendwelchen Fäkalien auf den Straßen sich einen Infekt eingefangen hat. Bin gespannt, ob der überhaupt in Italien noch am Start ist. Aber da können wir ja zur Not dann an anderer Stelle nochmal drüber reden. Switchen wir nach Spanien. Da hatten wir ja die ersten Etappen schon gesehen und wir hatten vor allem Franzi Koch im roten Trikot hochleben lassen. Und die war jetzt natürlich im Verteidigungsmodus. Etappe 3. Wieder ein langer Sprint sollte es eigentlich werden, aber es war ein bisschen hügelig und somit konnten wir auch mit ein paar Attacken rechnen und es war vor allem das Team IF, was hier in die Offensive gegangen ist. Am letzten Anstieg wurde ordentlich Tempo gemacht, auch schon von den Favoritinnen, die konnten sich aber nicht richtig abschütteln und Franzi Koch, die war in leichten Problemen zwischenzeitlich, aber ich glaube, die hat sich ganz gut gepaced am letzten Anstieg, kam immer wieder zurück und sah jetzt nicht so aus, als würde sie komplett aufgehen. Dann war es eben IF, das in die Offensive gegangen ist, mit Kirsten Volkner als allererstes. Die wurde dann irgendwann eingeholt. Dann sind es die nächsten Fahrer, nämlich Alice Towers, die 2,5 Kilometer vor dem Ziel nochmal attackiert für IF. Und als die eingeholt ist, ist die Luft so ein bisschen raus im Feld und 2,2 Kilometer vor dem Ziel zieht dann Cedrin Kerbaul drüber, hat eine große Lücke, keiner fährt so richtig nach, auch nicht SD-Works, die viel investiert hatten, um davor irgendwie das Rennen zu kontrollieren und am Ende kommen sie nicht mehr ran, Cedrin Kerbaul gewinnt die Etappe, Lotte Kopecky zweite vor Sarah Van Damme, Liane Lippert, die da gut geschehen war, wird vierte, aber taktisch war das absolut perfekt, Bent, was IF da im Finale gemacht hat.
Ja, das war großartig. Gerade mit Towers, die dann obwohl sie fertig hatte, nicht die vorderste Position dann der Gruppe verlassen hat, sondern wirklich wie so ein Bremsklotz dann da vorne hing, die Hand am Mikrofon wahrscheinlich Cedrin Kerbaul ins Ohr geschrien hat, dass da niemand fährt und sie jetzt alles geben muss. Das war taktisch schon echt einfach super stark und echt schön, dass das dann tatsächlich auch mit einem Sieg belohnt wurde. Gerade nachdem man ja Noemi Rueck verloren hatte, ihr da so als kleines Geschenk für die gute Besserung dann als Team nochmal einen Sieg eingefahren, fand ich auf jeden Fall eine sehr, sehr starke Leistung.
Absolut. Bitter natürlich von SD-Works. Ich weiß nicht, ob die vielleicht einfach ein bisschen durch waren und auf dem falschen Fuß erwischt wurden. Hat aber so ein bisschen gepasst, dass sie dann da im richtigen Moment irgendwie unaufmerksam waren aus Sicht von Cedrin Kerbaul, die das dann wirklich ausgenutzt hat. Und ja, der Start für das Team IF, das war auf jeden Fall richtig, richtig perfekt eigentlich, fast bis auf den Verlust von Noemi Rueck. Dann sehen wir noch aufs GC an diesem Tag, Franzi Koch verteidigt das rote Trikot noch einmal, aber Juliette Berthet und Maeva Scribon, zwei durchaus relevante GC-Fahrerinnen, verlieren hier etwas unnötig eine Minute 44 durch diese Beschleunigungen da an diesem letzten Anstieg, der doch so ein bisschen Schaden angerichtet hat. Wir gehen auf die vierte Etappe, die war jetzt ein recht klassischer Sprint, die die Ausreißerin, die haben noch recht großen Vorsprung, 5 Kilometer vor dem Ziel, allerdings alles noch im Griff für das Feld, zumindest machen die keine Anstalten, Panik zu bekommen. Franzi Koch, die sammelt dann noch 2 Bonussekunden ein, hat da noch die Hoffnung, das rote Trikot erneut zu verteidigen. Es gibt dann im Finale einige Attacken aus dem Feld, die werden aber immer wieder neutralisiert und dadurch werden auch die letzten beiden Ausreißerinnen eingeholt und dann ist es in einem sehr technischen Finale Liane Lippert, die in der Pole Position reingeht in die letzten Kurven und auch einen langen Sprint da eröffnet. Allerdings allerdings ein bisschen zu früh. Lotte Kopecky, die hatte alles im Griff, ist am Rad von Lippert, eröffnet den Sprint im perfekten Moment, und Van der Breggen, die hält die ganze Zeit das Hinterrad von Lotte Kopecky frei und sprintet auch noch auf Platz 2. Letizia Paternoster dort Dritte, und Bent, das war richtig stark von SD-Works, wie sie das Finale gefahren sind, und so ein bisschen dann Wiedergutmachung, würde ich sagen, für den Tag davor.
Ja, definitiv. Ich muss auch sagen, Liane Lippert fand ich super stark. Klar, ne, im Zweifel wahrscheinlich dann einfach das bisschen zu früh in den Sprint gegangen, aber die sah da schon richtig, richtig gut aus. Das hat mich richtig, richtig gefreut, gerade weil wir ja vorher noch gesprochen hatten, dass ihre Saison bisher nicht so gelaufen ist, wie sie sich das wahrscheinlich gewünscht hat. Von daher hat mir das dann Hoffnung für die verbleibenden Tage der Vuelta gemacht. Dass ich dachte, vielleicht ist sie tatsächlich jetzt die Form endlich gekommen. Schade, dass es eben nicht mal mit einem Podium belohnt wurde an dem Tag, aber doch, das hat richtig Freude gemacht, und ja, eben von SD-Works das kleine bisschen besser und abgezockter gespielt, da dann 1 und 2 zu holen.
Und auch noch das rote Trikot, das hat sich Lotte Kopecky mit den Bonussekunden im Ziel dann auch geschnappt von Franzi Koch. Die war nicht perfekt positioniert für den Sprint und konnte dann eben nicht mehr so richtig eingreifen. Durch diese Kurven war das dann eher von Nachteil. Etappe 5, dann das Bild, das wir eigentlich aus der Vergangenheit sehr gut kennen. SD-Works wirklich stark dabei, irgendwie das Feld zu kontrollieren, die Ausreißerinnen zu kontrollieren, und die holen sie dann auch zurück. Es ist ein gegnerisches Finale. Wir sehen 1,4 Kilometer vor dem Ziel einen Sturz, in den unter anderem Anna van der Breggen involviert ist. Aber SD-Works lässt sich nicht beirren. Es gibt einen Kreisverkehr, der auf der rechten Seite deutlich schneller zu befahren ist als auf der linken. SD-Works nimmt die rechte, Franzi Koch die linke Seite, was sich dann am Ende rächen sollte, und vor allem dann eine wahnsinnige Machtdemonstration von SD-Works. Der Mischa Bredevold, die zieht 255 Meter vor dem Ziel den Sprint für Lotte Kopecky an. Und Lotte Kopecky, die geht mal ein bisschen raus, sieht dann aber, da kommt auch an Bredevold keiner vorbei. Bredevold zieht den Sprint bis zur Linie durch, Kopecky wird zweiter Doppelsieg in Folge. War das aufreizend, cool oder ein bisschen arrogant? Wie fandest du die Szene, dass Mischa Bredevold hier quasi unter Kopeckys Gnaden sich diesen Etappensieg einfahren durfte?
Ja, ich habe mich tatsächlich so ein bisschen am Kopf gekratzt, weil ich auch eben dachte, naja gut, Lotte Kopecky in Rot würde sich ja vielleicht nicht beschweren über die Bonussekunden. Und vor allem dachte ich, Lotte Kopecky ist wieder ziemlich wild von A nach B irgendwie von rechts nach links geschwungen, gefühlt auch sehr Kasia Niewiadoma in die Bahn, dachte ich. Ich hatte fest damit gerechnet, dass es da wieder eine Beanstandung geben würde. Aber scheinbar war das alles d'accord, und dann kann man nur sagen, hat sie das schlau gemacht, ihrer Teamkollegin da einen Sieg ja zu gönnen. Ja, von daher schlau gemacht und irgendwie ja auch ganz cool, wenn man sich als Team da gegenseitig dann ja, einen Sieg auch mal gönnt, statt zu sagen, alle Siege haben an mich zu gehen.
Das ist richtig. Auf der anderen Seite, Kopecky jetzt auch noch nicht die Traumsaison gehabt. Und sie hätten reichlich blöd aus der Wäsche gegangen, geguckt, wenn Letizia Paternoster, die wieder Dritte wurde, hier dann doch noch sich vorbeigeschoben hätte. Das hätte auch noch sehr peinlich werden können. Ist es nicht. Am Ende Mischa Bredevold extrem stark, dass sie da so einen langen Sprint auch einfach dann bis zur Linie durchzieht und Kopecky ihr da einigermaßen das Rad mit fairen oder unfairen Mitteln frei hält. Das müssen wir hier nicht nochmal diskutieren. Am Ende also der zweite Sieg in Folge und der Dritte, der sollte noch folgen. Es stand nämlich die erste Bergankunft am Samstag an. Ja, Kopecky zeigt hier erneut, dass sie nicht wahnsinnig stark ist und ist da früh abgehangen, muss sich wieder rankämpfen, und das öffnet nochmal das Fenster für Franzi Koch, die Sprintwertung anzugehen, denn da gab es noch ein paar Punkte hinter den Ausreißerinnen, und 10 Punkte gab es da noch zu holen. Allerdings Mischa Bredevold aufmerksam schnappt da sich die 10 verbleibenden Punkte, und Koch bleibt da weiterhin 11 Punkte hinter der Führenden in dieser grünen Trikotwertung. Wir sehen ein paar Stürze, Maiva Scribon beispielsweise, die scheidet aus, aber auch Sarah van Damme, das sah übel aus, die hat da irgendwie eine Leitplanke mitgenommen, es hat ihr komplett das Vorderrad zerfetzt. Die kann zwar weiterfahren, ist natürlich aus dem GC raus. Die war vorher noch richtig gut unterwegs, hätte ja vielleicht sogar noch was reißen können für Wismar. Kopecky ist dann doch wieder zurück, spannt sich vor das Feld und dann gehen wir langsam in den Schlussanstieg ins Finale rein. Es ist vor allem IF, die erstmal das Tempo machen für Cedrin Kerbaol. Dann gibt es einen richtigen Wolkenbruch. Das waren epische Bilder, wie doll es da geregnet hat. Und Cedrin Kerbaol scheint das richtig gefreut zu haben. Beflügelt von ihrem Etappensieg geht sie in die Offensive. Und dann ist es Anna van der Breggen, die sich da vor das Feld spannt und zeigt, ich fahre hier, wie ich das schon immer kenne, meine Watt. Und dann könnt ihr mal gucken, wie lange ihr mitkommt. Es sind dann irgendwann nur noch Niviadoma, Bunel, Blasi, Berthe, Gigard von AG Insurance und Kerbaol vorne. Noch kleine Abstände und es wird ein richtiges Drag Race. Es platzen immer weiter Fahrerinnen weg und 2,8 Kilometer vor dem Ziel ist es dann auch Kasia Niviadoma, die wegplatzt. Und dann geht van der Breggen, der fährt da einfach Schritt für Schritt die Konkurrenz von ihrem Rad. Irgendwann ist sie dann ganz alleine vorne dahinter. Blasi, Bunel und Berthe. Es war ein richtig räudiger Schlussanstieg, gerade bei diesen Bedingungen richtig steil. Die Lücken bleiben unverändert. Das sind nur wenige Meter augenscheinlich. Und die Fahrerinnen fahren da einzeln den Berg hoch. Blasi saugt sich nochmal ran, aber es reicht nicht. Anna van der Breggen gewinnt die Etappe, fährt ins rote Trikot, feiert den dritten SD Works Etappensieg in Folge. Dahinter Blasi, Bunel, Berthe und Trinker Colonel, die verbleibenden Fahrerinnen. Aber das war zum einen episch und zum anderen wahnsinnig beeindruckend von Anna van der Breggen. Wie hast du diesen epischen Schlussanstieg erlebt?
Ja, definitiv. Ich fand Cedrin Kerbaol unten rein unfassbar stark, wie du das gesagt hast. Die hat sich da richtig wohl gefühlt erstmal. Ja, ist dann aber wohl so ein bisschen über sich hinaus oder eben nicht über sich hinaus gewachsen, hatte das aber wohl angenommen, dass sie das dann nicht bis ins Ziel tragen konnte. Das fand ich so ein bisschen schade dann. Aber eben Anna van der Breggen unfassbar beeindruckend. Das hat auch das für mich bestätigt, was du ja im Vorfeld schon gesagt hattest. Die ist eine starke Zeitfahrerin, die kann sich super ihre Kräfte einteilen und wenn es dann einmal drum geht, dann macht die da einfach ihr Ding. Für mich war damit eigentlich die Vuelta in meinem Kopf schon fast ein bisschen zu Ende erzählt an der Stelle. Ich bin sehr froh, dass ich dann trotzdem am nächsten Tag noch eingeschaltet habe, aber erstmal unfassbar dominante Leistung. Also sehr, sehr großen Respekt.
Absolut. Für mich immer wieder beeindruckend. Anna van der Breggen 4 Jahre raus gewesen aus dem aktiven Radsport, schon im sportlichen Leiterauto gesessen. Und jetzt gewinnt sie hier wieder eine Vuelta-Etappe und ja, schickte sich an, hier auf jeden Fall ein beachtliches Wörtchen mitzureden. Und über die anderen können wir nach der letzten Etappe nochmal ein bisschen sprechen und die hochleben lassen. Das machen wir gleich. Nochmal eine kurze Pause. Zeit für euch, sich was zu trinken zu holen. Und dann sprechen wir über die finale Etappe der Vuelta der Frauen, gucken noch, was sonst so im Radsport in der vergangenen Woche los war. Also dranbleiben und dann gleich ins Finale am Col de Angliru. Willkommen zurück zu Radio Tour und wir sind mittendrin in der Vuelta der Frauen. Wir haben bereits die vorletzte Etappe durchgesprochen und jetzt gab es am Angliru, diesem doch berühmt-berüchtigten und sehr, sehr gefürchteten Anstieg, das große Finale der Vuelta. Wir hatten es angesprochen, van der Breggen war vorne in der Gesamtwertung. Paula Blasi mit 18 Sekunden nicht so ganz weit weg und auch Marion Bunel mit ein bisschen über 40 Sekunden vor der Etappe noch nicht ganz chancenlos, denn am Angliru, da werden und Träume geboren und aber auch Herzen gebrochen und das hat sich hier wieder bewahrheitet. Wir haben aber erstmal die Situation, dass Liane Lippert sich als Ausreißerin nochmal gezeigt hat. Wir haben sie schon ein bisschen angesprochen, die schien hier durchaus motiviert zu sein, die Saison wieder in die richtigen Bahnen zu lenken, war zusammen unterwegs mit den Markus-Schwestern Rianne und Femke und die waren erstmal schon eine Minute dran, hatten 20 Kilometer vor dem Ziel, aber dann 2:36 Vorsprung. Trotzdem war allen klar, Liane Lippert, die kann ganz gut Radfahren, aber das wird wahrscheinlich nicht reichen, wenn dann die GC-Favoritinnen dort loslegen. Franzi Koch, die holte noch mal ein paar Sprintpunkte, aber Lotte Kopecky war dran, konnte das parieren und somit stand schon vor dem Anstieg fest. Wenn sie es zu Ende fährt, gewinnt Lotte Kopecky am Ende die Sprintwertung. Am Fuße des Angliru, der 12,4 Kilometer lang war, da waren es noch 1:46 für die Ausreißerinnen. Rianne Markus hat sich dann gleich entschieden, nee, Freunde, macht ihr das mal unter sich aus und irgendwann war Liane Lippert dann alleine. Und ja, dann eine Frage muss ich dir stellen. War es für dich sofort ersichtlich, dass Uno X vorne ist? Oder warst du wie ich wahnsinnig irritiert, warum denn Wismar Liesebike mit 2 Zügen vorne in diesen Berg reinpaced?
Mir war tatsächlich zum Glück schon in den Tagen vorher aufgefallen, dass Uno X irgendwie in komischen Farben unterwegs ist. Ich konnte es zuerst auch gar nicht benennen. Ich dachte nur, irgendwas stimmt bei Uno X nicht, bis mir auffiel, nee, normalerweise sind die nicht gelb. Natürlich, um Verwirrung zu vermeiden, das war dann nach einigem Überlegen fiel mir ein, dass sie natürlich sonst rot sind und das bei der Vuelta nicht geht. Ja, warum man sich jetzt ausgerechnet für gelb entscheiden musste, wo doch ein anderes relativ prominentes Team auch in gelb unterwegs ist, weiß man es. Vielleicht ist gelb die neue Trendfarbe im Peloton und bald das, was vorher die blauen Teams waren, sind dann die gelben Teams.
Ja, also es hat mich auf jeden Fall sehr irritiert. Ich muss gestehen, mir ist es vorher noch nicht so ganz aufgefallen. Und ich saß dann da unten im Angliru und dachte, fahren die jetzt links für Pauline Ferrand-Prouvot und rechts für Marion Bunel oder was ist hier los? Nee, dem war nicht so, denn wir sehen auch relativ schnell Pauline Ferrand-Prouvot. Auch an diesem Tag spielte sie keine Rolle. Es hatte sich also schon so ein bisschen abgezeichnet, dass ihre Form noch nicht da ist, wo sie dann unter anderem bei der Tour de France im letzten Jahr war. SD Works kommt dann irgendwann nach vorne, Van der Breggen war nicht am Rad, auch das wieder irgendwie ein bisschen komisch, wie Anna van der Breggen halt so fährt. Die war weiter hinten positioniert. Liane Lippert hatte noch 1:22, aber es wurde dann hinten raus immer steiler und 6,7 Kilometer vor dem Ziel waren dann die Helferinnen auch alle aufgebraucht und es war als erstes Gaia Realini, die sich dort in die Offensive wagte, aber Anna van der Breggen und auch die anderen Konkurrentinnen, die waren aufmerksam und Anna van der Breggen, die dieselte sich langsam nach vorne. Auch Nivea Domal musste dem Tempo wieder Tribut zollen und dann hatten wir nur noch eine kleine Favoritinnengruppe, Juliette Berthet, Paula Blasi, Marion Bunel, Anna van der Breggen, die hatte noch ihre Helferin Valentina Kavala aus Österreich dabei und Petra Stiasny, die sah brutal gut aus, die ist ab diesem Zeitpunkt, glaube ich, nur noch von vorne gefahren ich hatte so ein bisschen den Moment, wo zur Hölle kommt jetzt Petra Stiasny her? Wie hast du ihre Präsenz da aufgefasst?
Ja, tatsächlich. Ich glaube, sie war so ziemlich die Einzige, die im Interview vorher sich gefreut hat auf diesen Anstieg, die irgendwie gesagt hat, das sieht gut aus. Ich hatte sie überhaupt nicht auf dem Schirm und war auch völlig perplex, als sie dann da plötzlich auftauchte.
Ja, das war wirklich richtig stark. Sie hat im Interview nach dem Rennen erzählt, dass sie sich, seit das announced wurde, dass der Angliru befahren wird vom Frauenpeloton, diesen Tag angestrichen hatte als das Ziel, für das sie jetzt alles investieren will. Und ich war wahnsinnig beeindruckt. Also zum einen sah sie wahnsinnig leicht aus, ganz wertfrei. Ich glaube trotzdem, sowohl bei Frauen als auch Männern muss man immer so ein bisschen aufmerksam hinschauen, wenn Fahrerinnen doch besonders dünn sind. Das Thema Essstörung habe ich mir aufgeschrieben, ist auf jeden Fall was, womit wir uns vielleicht auch mal in einem Interview hier befassen müssen. Ob das jetzt hier der Fall war oder sie einfach nur wahnsinnig am Limit operiert hat, das möchte ich gar nicht beurteilen, aber es ist mir einfach aufgefallen. 43 Kilo bei Pro Cycling Stats werden da gemeldet, bei 1,60 Körpergröße. Das ist auf jeden Fall ja in Topform, um es mal so auszudrücken. Und ja, Stiasny richtig stark. Es ist dann Marion Bunel, die nochmal in die Offensive geht. Paula Blasi ist dran und Van der Breggen, ich habe es geschrieben, die dieselt. Ich habe mir zu dem Zeitpunkt noch keine Sorge gemacht. Allerdings, während Bunel und Blasi da vorne sind und dahinter Stiasny, Berthet und Anna Van der Breggen, macht Van der Breggen da den schlechtesten Eindruck und wird zunehmend durchgereicht. Also die hat hier am Ende mit dem Tagessieg nichts zu tun. Ich habe dazu 2 Theorien. Entweder der Berg war ein bisschen zu lang, und auch für ihren Fahrstil nicht mehr so geeignet, weil er eben immer steiler wurde. Zweite Theorie war der Sturz auf Etappe 5. Man sagt immer so ein bisschen, der erste Tag ist gar nicht der schlimmste, sondern es ist so Tag 2 oder 3, wo man das dann richtig merkt. Könnte das auch eine Rolle gespielt haben oder waren da andere einfach stärker? Suche ich da nur doofe Ausreden?
Ich glaube tatsächlich, dass das gar nicht so doof ist als Theorie, gerade weil dann ja dazwischen noch ein sehr, sehr harter Tag einfach war. Ne? Das kann ja durchaus auch sein, dass da dann einfach so viele Faktoren dann zusammenspielen, ne? Irgendwie Sturz am Tag danach dann schon irgendwie viel gegeben, dass dann einfach, wenn dann so Hektik dann auch in diesen Anstieg reinkommt, sie plötzlich nicht mehr einfach ihr Tempo gehen kann, sondern versuchen muss, auf andere zu reagieren. Ja, und dann ist es plötzlich alles zu viel und die Form lässt nach, ne?
Absolut. Also wir sehen hier so ein bisschen den Einbruch auf der anderen Seite. Kann ich schon mal vorwegnehmen. Die hat sich wahnsinnig gefangen. Ich würde nicht mal ausschließen, wenn der Berg noch 5 Kilometer länger gewesen wäre, dass die auf einmal wieder vorne aufgetaucht wäre. Also das war richtig stark. Wir sehen, dass dann Paula Blasi vorne Druck macht und Marion Bunel abstellt und vorne solo ist. Und dann ist auf einmal Petra Stiagny, die mit purer Willenskraft wieder ranfährt an Marion Bunel zunächst und sich dann immer weiter an Paula Blasi randroppte, sage ich mal. Und dann ist es auch in einer Serpentine, das fand ich fast ein Formel-1-Move, den sie da gemacht hat. Paula Blasi ist den weiteren Weg in dieser steilen Kurve gefahren und Petra Stiagny, die hat den kurzen, aber viel, viel steileren Weg genommen und hat dadurch Paula Blasi überholt. Das ist jetzt bei einem Berg nicht die größte Sache oder nicht die entscheidendste Sache, aber ich fand das wahnsinnig lustig, wie clever sie da gefahren ist. Ja, wir können es vorwegnehmen. Petra Stiagny gewinnt als Solistin dann an diesem wirklich epischen Berg, krönt sich hier zur Bergkönigin und Paula Blasi, die kann es verschmerzen, wird Zweite und gewinnt die Vuelta. Zwei riesige Sensationen. Was hat dich mehr überrascht?
Tatsächlich, ich glaube, Paula Blasi, dass sie das nochmal so drehen konnte, weil sie ja am Tag vorher schon eine super, super starke Leistung gebracht hatte, aber eben ja doch sich deutlich geschlagen geben musste Anna van der Breggen. Und da fand ich, dass sie dann erstmal auch die Attacke von Marion Bunel mitgehen konnte und dann aber eben auch darüber hinaus wachsen konnte. Und sich ja wirklich lange dann auch noch alleine vorne an der Spitze gehalten hat, das fand ich unfassbar stark eben für eine Fahrerin. Ja, wir wollen gleich, glaube ich, auch noch mal ein bisschen drüber sprechen, die einen unfassbaren Werdegang hingelegt hat, ne? Die, glaube ich, bis Amstel Gold vor ein paar Wochen niemand so wirklich auf dem Schirm hatte. Jetzt ist Amstel Gold gewinnen. Großen Respekt. Ich bin neulich einen Teil der Strecke nochmal abgefahren und muss sagen, völlig, völlig bescheuert, wer da so ein Tempo halten kann für so lange. Aber das sind ja ganz andere Anstiege, sowohl was die Länge der Anstiege angeht, als auch jetzt der Angliru, die Höhenmeter, auf denen man da dann ankommt. Die Luft ist da so dünn. Eine unfassbar vielseitige Fahrerin auch. Ich komme aus dem Schwärmen nicht raus. Ich finde das wirklich einfach eine unfassbare Leistung von ihr. Und das soll gar nicht minimieren, wie unfassbar auch die Leistung von Stiagny war, diese Etappe sich rauszusuchen und zu gewinnen. Das war auch super souverän von ihr gemacht.
Ja, die Schweizerin wirklich. Und da muss ich sagen, das könnte so ein Once-in-a-Lifetime-Moment gewesen sein. Vielleicht taucht sie jetzt häufiger bei solchen Rennen auf. Das haben wir im Frauenpeloton ja dann doch häufiger. Ich erinnere noch daran, wie Sarah Gigante letztes Jahr die Berge hochgeflogen ist. Da wusste man, sie hat das Potenzial, aber sie hat es da zum ersten Mal so gezeigt und dann für Furore gesorgt. Und Stiagny, ja, ich bin wahnsinnig beeindruckt, was das auch auslösen kann an Willenskraft. Sie hat gesagt, sie will einfach nur an den Fuße dieses Berges und dann ist alles möglich. Also guckt euch unbedingt auch nochmal das Interview an. Das hat mich richtig bewegt und auch so wahnsinnig gefreut für die junge Schweizerin. Die hat davor erst ein einziges anderes Rennen gewonnen und das war kein World Tour Rennen und jetzt gewinnt sie hier in einem der ikonischsten Berge, die der Radsport kennt. Auch ich war da schon mal oben und kann sagen, also nicht mit dem Rad, glücklicherweise, aber das ist wirklich ein Biest, keiner sieht da oben noch frisch aus und das ist wirklich großartig, dass sie da gewonnen hat Paula Blasi, ja Wahnsinn, die Spanierin gewinnt hier die Vuelta, auch das natürlich eine schöne Geschichte, wir gucken gleich nochmal auf sie, ich möchte aber auch noch Marion Bunel hervorheben, die hier auch wieder ein brutal starkes Rennen gezeigt hat, die war ja schon mal vor ein, zwei Jahren so eine der Entdeckungen, dann wurde es ein bisschen ruhiger um sie und jetzt hat sie wirklich mal ihr Potenzial abgerufen und ich hoffe, dass sie einfach damit endgültig in der Weltspitze angekommen ist und Bent, was ein Luxusproblem für Wismar, dass man, wenn Pauline Ferrand-Prévot mal nicht so performt, dann trotzdem aufs Podium fährt, weil man noch eine andere junge Französin da im Petto hat.
Ja, und damit dann ja sogar auch noch die Nachwuchswertung, glaube ich, geholt hat. Also unfassbar breit aufgestellter Kader bei Wismar definitiv, ne? Durchaus die Rückschläge gehabt jetzt auch bei dieser Vuelta, aber eben, ja, ähnlich wie wir das vorhin bei UAE gesagt haben, sie sind weich gefallen, Und ja, man gönnt es ihnen. Das war, fand ich, als Team doch durchaus sympathisch.
Absolut. Dann FDG Suez United konnte zwar das rote und das grüne Trikot mit Franzi Koch zwischenzeitlich tragen, aber ja, den Gesamtsieg, den haben sie hier nicht geholt, aber ich denke, Juliette Berthe wird gerade nach ihrem Zeitverlust zwischenzeitlich, den ich hervorgehoben habe, zufrieden sein. Sie ist noch auf Rang 5 gefahren. Am Ende war jetzt hier auf der Königinnen-Etappe sogar noch dritte, aber ich glaube, Rang 4 wäre wahrscheinlich das Maximum gewesen bei dem Rennen. Das heißt, es spielt am Ende nicht so die ganz große Rolle. Und ja, wir haben die Frage bekommen, Bent, wer ist eigentlich Paula Blasi? Ich habe es uns mal rausgesucht. Wo kommt die eigentlich her? Und du hast es angesprochen, es ist ein wahnsinnig, ja, ein illustres oder ein steiler Aufstieg, möchte ich es mal nennen. 2024 noch auf Club-Level, dann vierte bei der Tour de l'Avenir. Das ist ja so die Tour de France der Nachwuchsfahrer und auch Fahrerinnen. Die gibt's jetzt nicht mehr, aber immer ein ganz guter Indikator, denn da war sie unter anderem hinter Marion Bunet und Isabella Holmgren, zwei Namen, die wir auch in diesem Podcast schon genannt haben. Ja, und dann war sie bis Mai 2025 bei den UAE-Devos, also auch nur so 5 Monate in der U23 quasi unterwegs, gewann da bereits ihre ersten Profirennen in Italien und Frankreich und dann ist sie zu den Profis gekommen, hat ein weiteres 1.1-Rennen gewonnen und Bent dann Tour de Romandie Bergzeitfahren. Da ging ihr Stern auf.
Ja, also tatsächlich richtig, richtig abgeräumt und dann auch noch im GC fast bis aufs Podium gefahren bei der Tour de Romandie. Schon eine unfassbare Laufbahn, ne? Ich glaube, 2020 war das, dass sie überhaupt erst sich entschieden hat, dass jetzt das Rad ihr primärer Sport sein soll. Vorher, glaube ich, beim Duathlon gewesen. Also, unglaublich, was die ja, einerseits für ein Glück hatte und andererseits, was das für eine Fügung des Schicksals ist, dass so ein Talent dann wie durch Zufall in den für sie perfekten Sport gefallen ist, sag ich mal.
Absolut. Sechste war sie dann noch bei der Tour de l'Avenir im letzten Jahr. Dritte bei der WM im Straßenrennen, ist dann noch Europameisterin geworden in der U23 im Straßenrennen, also auch die WM U23. Deshalb sieht man sie jetzt hier nicht in irgendwelchen Trikots. Und 2026 war sie dann schon Dritte bei der Tour Down Under. Also da hätte man sie schon das erste Mal so ein bisschen auf dem Zettel haben können. Dann Amstel Gold Race, das war stark. Auch in Lüttich war sie ja gut unterwegs. Und jetzt ist sie Vuelta-Siegerin. Und auch bei UAE hat man muss man sich keine Sorgen machen. Elisa Longoborghini nicht am Start, ach was, dann gewinnen wir die Vuelta halt mit Paula Blasi. Überragend, wie ordnen wir das jetzt ein? Demi Wollering, Marlen Reusser, Elisa Longoborghini waren jetzt nicht da. Muss man da noch abwarten, ob Paula Blasi jetzt schon den Schritt zum Superstar gemacht hat oder ist das unabhängig davon einfach eine Hammer-Performance und sie ist jetzt eine der, die wir in Zukunft immer auf dem Zettel haben müssen, wenn es über Rundfahrten geht?
Ja, ich glaube, man darf ruhig schon mal hypen, einfach weil es schön ist und weil es Spaß macht, sie da irgendwie zu sehen. Also ich glaube, auch so auf einem persönlichen Level wirkt sie wie eine sehr sympathische Fahrerin. Irgendwie gesehen, wie sie dann hinterher da in ihrem roten Trikot am Berg noch rumgeturnt ist und allen ihr Trikot vorgeführt hat und dann noch geholfen hat, die Autos zu dirigieren. Also von daher bin ich da völlig gewillt, ihr jegliche Vorschusslorbeeren zu gönnen. Andererseits, sie ist nach wie vor sehr jung und sehr frisch in diesem Sport. Von daher bleibt es abzuwarten, wie sie dann tatsächlich performt, wenn sie mal auf die ganz großen Namen trifft. Aber ja, ich bin gewillt, ihr da viel zuzutrauen und werd sie auf jeden Fall im Blick behalten.
Ja, es würde mich nicht wundern, wenn es ja weiterhin auch so ein bisschen wellenhafte, jetzt doch mal so eine wellenhafte Karriere ist. Wie gesagt, wir haben es schon häufiger gehabt. Gerade im Frauenradsport habe ich so das Gefühl, dass wir wirklich sehr vielversprechende Performances von Fahrerinnen gesehen haben, die das dann am Ende nicht bestätigen konnten oder erstmal gebraucht haben. Also es ist nicht so, dass alle Fahrerinnen immer auf dem gleich starken Niveau sind, sondern da gibt es deutlich größere Schwankungen. Das hat sicherlich seine berechtigten Gründe auch. Ja, ich finde, das muss man denen auch zugestehen und das bringt ja einfach so was wahnsinnig Unvorhersehbares. Also ich habe dieses Wochenende so wahnsinnig geliebt. Es ist so viel passiert bei diesem Rennen am Berg. Es war komplett unvorhersehbar und wir haben am Ende hier mit Paula Blasi eine Siegerin, die wahrscheinlich keiner erwartet hat und das wird ihr keiner mehr nehmen und auch Spanien hat eine spanische Vuelta-Siegerin. Auch bei den Männern sehnt man sich ja danach so ein bisschen und bei den Frauen passiert es jetzt. Ja, Anna van der Breche, ich habe es angesprochen, die hat sich da richtig gut gerettet noch, wird am Ende Zweite im GC mit 24 Sekunden Rückstand, auch das eine starke Leistung. Ich denke, wir haben sie hier auch durchaus gelobt und ja, ich habe ja durchaus ab und zu mal gefremdet mit ihr und ihrem Fahrstil, aber am Ende ja, hat sie hier gezeigt, dass sie durchaus noch absolut ihren Platz auch in dieser Radsportwelt 2026 hat. Dann Marion Brunel auf Rang 3 mit 49 Sekunden Rückstand, dann Soa Ostolaza, eine zweite Spanierin, die fährt für Laboral. Kutscher, auch eine gute Rundfahrerin, vor allem wenn es berghoch geht. 2:31 Rückstand. Juliette Berthet wäre da sogar fast noch vorbeigekommen. 2:36 am Ende Fünfte. Urszula Żigart, 2:43, auch eine richtig starke Schlussetappe gefahren, war da in der Gruppe mit Anna van der Breche. Das zeigt schon mal, dass die ordentlich Watt auf dem Pedal hatte. Wird am Ende noch Sechste, Monica Trinca-Colonel, die Italienerin, Siebte, Kasia Nivia-Doma, Achte, Barbara Malciotti, Neunte und Evita Music, Zehnte. Dann die Punktewertung geht an Lotte Kopecky, die Bergwertung auch an Paula Blasi und die Nachwuchswertung an Marie Bünell und die Teamwertung, es dürfte keinen überraschen, an SD Works. Lass uns noch kurz über Kasia Nivia-Doma sprechen. Müssen wir, glaube ich. Du hattest sie so ein bisschen ja sogar als deinen Siegtipp auserkoren. Jetzt ist es am Ende Platz 8. Hängt das einfach damit zusammen, dass sie schon einige Rennen gefahren ist, ja auch einen heftigeren Sturz hatte, die Vorbereitung vielleicht nicht ganz optimal war? Ist es vielleicht auch einfach, dass diese ganz, ganz steilen Dinger für Nivia-Doma ein bisschen zu schwer sind? Ich habe das Gefühl, wir haben auch in der Vergangenheit da häufiger mal gesehen, dass sie da zumindest mit den Allerbesten jetzt nicht unbedingt mit kann.
Ja, ich glaube, es ist sicherlich eine Mischung. Ich glaube, wenn sie komplett frisch jetzt in die Vuelta gegangen wäre, hätte sie da vielleicht noch ein bisschen länger mithalten können. Würde aber definitiv auch unterschreiben, dass wahrscheinlich so jetzt diese letzten beiden Tage oder gerade der letzte Tag für sie einfach zu steil und zu brutal war, dass das nicht das ist, was ihr so liegt. Ja, dann ist die Vuelta eben einfach nicht lang genug und hat nicht genug Tage, an denen sie ihre Stärken dann ausspielen konnte, um das wirklich geltend zu machen, sondern dann kommt es eben darauf an, dass man an diesen beiden letzten Tagen da ist und performt. Und da fehlen ihr dann im Zweifel einfach die entscheidenden Körner.
Ja, und auch im letzten Jahr war die Vuelta nicht ihr Rennen, da wurde sie nur Elfte, also es ist sogar so ein kleiner Fortschritt am Ende. Aber bei der Tour war sie am Ende auf dem Podium, also da ist durchaus jetzt nicht gesagt, dass das ja eine negative Sache für sie ist und viel über den weiteren Saisonverlauf sagt. Ich glaube, da sind wir uns einig, es sind jetzt keine Alarmglocken, sie wird trotzdem enttäuscht sein und sich ein bisschen mehr erhofft haben. Ja, wir gucken mal, wie es jetzt weitergeht. Die Frauen, es war ja jetzt so ein bisschen außer Kalten, dass auf einmal eine Grand Tour anstand, die jetzt Paula Blasi gewonnen hat, davor nur ein Tagesrennen, jetzt geht's weiter mit der Itzulia Women, also der Baskenland-Rundfahrt, dann der Vuelta a Burgos, das fühlt sich an, als ob die Vorbereitungsrennen jetzt nach dem Hauptrennen stattfinden, ein bisschen kurios und dann steht Ende Mai dann auch der Giro d'Italia der Frauen an, da sehen wir schon Demi Vollering auf jeden Fall auf der Startliste, da sehen wir auch Monika Trinca-Colonel aktuell virtuell dabei, Marion Brunel könnte dabei sein, Longo Borghini und Persico sehe ich ja als provisorische vorgemerkte Namen und auch Lorena Wiebes könnte hier ihr Comeback geben, die heute wie Wout van Aert auch einfach mal ein Gravel-Rennen eingestreut haben, van Aert als Solist gewonnen, was man halt sonst so an einem langweiligen Sonntag im Mai so macht. Das war die Vuelta der Frauen. Wie hat es dir insgesamt gefallen? Ich habe ja schon geschwärmt, so abwechslungsreich, so unvorhersehbar. Ich glaube, das dürfte auch für dich ein Rennen ganz nach deinem Geschmack gewesen sein.
Ja, definitiv. Also es war wieder ein Rennen, wo es auch viele Geschichten gab, die sich so entwickelt haben im Lauf des Rennens, was ich ja immer toll finde. Ja, und einfach mit zwei wirklich unfassbar spannenden Schlussetappen. Das war ja wirklich bis zur letzten Sekunde dann hochspannend, ein Thriller. Ich habe tatsächlich gestern die letzte Etappe ja im Park geguckt, habe ich dir auch geschickt. Wo ja, ich dann so ein bisschen nochmal festgestellt habe, dass wir durchaus unterschiedliche Arten haben, unterschiedliche Setups, diese Sachen zu schauen. Aber eben, ja, selbst an einem Tag, wo man irgendwie draußen die Sonne genießt, fand ich, war das so spannend, dass man das nicht hinterher in der Zusammenfassung oder im Real-Life gucken wollte, sondern da wollte ich live bei der Action dabei sein und wissen, wie es ausgeht. Und das hat sich definitiv gelohnt. Also ja, eine super spannende Woche, super tolles Rennen.
Gucken wir noch auf die weiteren Ergebnisse der Woche im Schnelldurchlauf. Ihr liebt ja meinen Monolog. Ich habe zumindest bisher noch nichts anderes gehört. Wenn es euch nicht ganz so gut gefällt, dann gerne auf Blue Sky oder per E-Mail oder WhatsApp oder Instagram, was auch immer. Ihr findet zumindest unsere Kontaktdaten in der Video- und Podcast-Beschreibung. Wir gehen zuerst nach Griechenland, Tour of Hellas. Die wurde ausgetragen. 5 Etappen, eigentlich ein ganz cooles Rennen und gratis auf YouTube zu sehen. Das ist natürlich auch immer ganz cool, wenn es nicht hinter der Paywall ist. Etappe 1, da gab es einen Sturz im Finale. Am Ende ist es Mathis Abons, der den höchsten Speed hat und sein erstes Profirennen gewann. Ein bisschen kontrovers ging es dann noch zu Jan Willem van Skip. Der ist ja bekannt dafür, ein durchaus interessantes Bike-Fitting zu haben. Immer sehr langer Oberbau, sehr interessante Winkel des Lenkers. Es sieht immer alles ein bisschen wild aus. Ich habe es auch auf Blue Sky gepostet. The Man, The Myth, The Bike Fit, weil das schon immer sehr wild aussah. Ist da häufiger schon von der UCI disqualifiziert worden. Diesmal war das Rad wohl eigentlich freigegeben, denn er war ja am Start. Am Ende haben sie doch irgendwie wieder was gefunden. Es gab da ein interessantes Video. Er war da sehr angenervt und hat gesagt, vielleicht bin ich in diesem Sport einfach nicht erwünscht. Eine Geschichte. Ich kann mich dazu nicht äußern. Dazu bin ich zu wenig im Regelwerk drin, aber auf jeden Fall für euch mal gut zum Nachlesen. Es sieht auf jeden Fall immer sehr wild aus. Etappe 2 gewann dann. Ja, Entschuldigung, gerne.
Nee, ganz kurz. Ich finde einfach nur, man muss einfach ihn sich angucken mit dem gefühlt immer eine Größe zu klein ausgewählten Helm und der Kindersonnenbrille, die er da anzieht. Dass ich sagen, meine Sympathie hält sich in Grenzen. Und es ist ja nun wirklich nicht das erste Mal, dass er mit diesem Fahrrad und seinem Setup irgendwie aneckt. Also an irgendeinem Punkt muss man sagen, will er es wahrscheinlich auch nicht lernen und legt es darauf an, damit auch so ein bisschen für Aufsehen zu sorgen. Ist so mein Gedanke.
Auf der anderen Seite ist die UCI da auch nicht ganz konsistent. Es geht ja da auch darum, dass dass er die Unterarme immer sehr auf dem Lenker abstützt. Das habe ich jetzt bei Jonas Vingegaard bei dem Giro auch schon gesehen. Also ich denke, die werden ihn schon auch so ein bisschen auf dem Kieker haben. Wie gesagt, wie genau da das Reglement ist, wage ich nicht zu beurteilen. Aber ich glaube, es liegt nicht fern zu vermuten, dass die UCI da auch nicht ganz konsistent ist in ihrer Regelauslegung. Wäre ja nicht das erste Mal. So, dann Etappe 2. Dusan Rajovic gewinnt mal wieder ein Radrennen. 11. UCI-Sieg in 2026. Aktuell der erfolgreichste Profi im Profiradsport. 5 davon sind immerhin oberhalb der 2.2-Rennen oder 1.2-Rennen. Also klassische Profirennen. Ist jetzt keiner, den man zukünftig in der World Tour sieht. Ich glaube, dafür ist er ein bisschen zu inselbegabt. Aber durchaus ein Fahrer, wenn man UCI-Punkte braucht, den man mal unter Vertrag nehmen kann. Etappe 3. Da haben dann die Unibet Rose Rockets mal gezeigt, wie man ein Rennen nach den eigenen Vorstellungen gestaltet, machen an jedem Anstieg das Rennen schwer und am Ende gewinnt Jelle Johanninke, der viel für andere arbeitet, sein erstes Profirennen. Schöne Bilder, die man da gesehen hat, auch weil zeitgleich Dylan Groenewegen wegen beim Giro auf der Nase lag, hatte dann zumindest das Team noch was zu feiern. Etappe 4, Lorenzo Masciarelli, großartiger italienischer Name vom Team MBH, gewinnt die Königsetappe als Ausreißer, zweiter Ausreißersieg in kurzer Zeit für MBH bei Profirennen. Die sammeln hier als klassisches Ausbildungsteam gerade ein paar Siege und Václav Jacek von Kasper Crypto for Me, auch ein wirklich unbedenklicher Sponsorname. Ich denke, das wird langfristig gut gehen. Der konnte sich ins Führungstrikot fahren und hat das am Ende auch gewonnen, die Gesamtwertung. Und am letzten Tag hat Mats Andersen noch den abschließenden Sprint gewonnen, auch schon sein dritter Saisonsieg. Also Jacek gewinnt die Gesamtwertung von Domenico Pozzovivo, dem ewigen Italiener, der hier wieder vorne dabei war, und Colin Stissi aus der Schweiz. Und dann gab es noch 3 Eintagesrennen bei den Frauen. La Classique Morbihan gewann Abigail Miller von den Devos von UAE. Da mache ich mir ein bisschen Sorgen, ehrlich gesagt, denn die haben viele Rennen gewonnen in den letzten Wochen. Die Devos auch Profirennen schon. Und da könnte es durchaus sein, dass wir da so einige siegfähige Fahrerinnen auch in der World Tour demnächst sehen. Dann den GP Morbihan, warum auch immer man 2 Rennen mit dem nahezu gleichen Namen braucht, den hat Eline Jansen von Volker Wessitz gewonnen, war auch absolut Top-Favoritin und hat das richtig stark gemacht. Und dann war heute noch die Trophäe Martin Winans, die gewann Gladys Verhoost wild für AG Insurance. Dann auch die Männer beim GP Morbihan gestern am Start. Benoît Cosnefroy ist da zum ersten Saisonsieg gesprintet, 3. Sieg in Folge bei diesem Rennen und sein letzter Profisieg war ebenfalls bei diesem Rennen im letzten Jahr. Trobro Leon heute, wo man ja immer ein Schwein gewinnen kann, an sich ein ultra episches Rennen, guckt euch das gerne nochmal im Real Life an, da geht es ja wirklich um über unbefestigte Straßen zum Teil, ist wirklich was für Radsport-Puristen. Am Ende gewinnt Filippo Fiorelli von Wismar Liese Bike sein erstes Rennen für sein neues Team nach einer späten Attacke, hat richtig Spaß gemacht zu gucken. Die U23 war auch noch unterwegs, unter anderem bei A Traverse Leot Vanier, ein 1.2-Rennen, da gewann Jesper Stiansen von Tudor, ein 3er-Spin von Jack Ward und Otto van der Sanden. Lennart Jasch, den wir ja auch hier schon besprochen haben, der ist 4. geworden aus deutscher Sicht. Flash Ardennais ist am nächsten Tag auch in Belgien gefahren und da war es dann Jack Ward, der 2. des Tages zuvor, der hier den Spieß umdrehen konnte und gewann. Und Lennart Jasch auch hier wieder auf Rang 8 unterwegs. Und außerdem dann heute noch die U23-Austragung von Gent-Wevelgem. Also immer mal so ein Rennen, wo man durchaus gut hingucken kann, wer sich denn da ancheckt. Und es ist Cameron Rogers, der Neffe von Michael Rogers. Der fährt aktuell im Devo-Team von Ineos Grenadiers und feierte da seinen 2. Saisonsieg vor Seth Dunwoody, der so ein bisschen ein tragischer Held der aktuellen U23-Saison ist. War nämlich schon 2. bei Roubaix. Der fährt aktuell für die Devos von Bahrain. Und dann war es noch in Yaut Ur Karegi, ein Baske, vermute ich mal bei dem Namen. Auf jeden Fall ein Spanier, der für Lidl Trek fährt. Erstes Podium der Saison für ihn. Und dann gab es noch News. Moritz Krejci wird Profi bei NSN. Der hat die Tour de Rwanda dieses Jahr gewonnen. War noch bei den Devos unterwegs, ist 23 Jahre jung, fährt jetzt für das World Tour Team 2025 schon 2 Etappensiege bei der Alpe Isère Tour und war letztes Jahr auch zu Gast auf meinem Blog. Hab da ein Interview geführt. Lest da gerne mal rein, wenn ihr ein bisschen mehr über ihn erfahren wollt. Das war es gewesen. Wir haben jetzt natürlich wenig Langeweile vor uns, denn der Giro geht weiter und wir werden wahrscheinlich auch nächste Woche wieder sagen, es war wahnsinnig viel los. Und Bent, du bist zwar ein bisschen kränkelnd, aber du hast ja auch noch was vor nächsten Sonntag. Du willst rund um Köln fahren. Wie optimistisch bist du, dass du das gesundheitlich stemmen kannst und wie groß ist aber jetzt mal unabhängig davon die Vorfreude?
Ja, aktuell, genau, kränke ich so ein bisschen und hoffe, das bis zum Wochenende hin dann auskuriert zu haben. Ja, und wenn es am Ende nicht so läuft wie gehofft, dann werde ich sagen, lag es halt alles an dieser leichten Erkältung. Ich habe vorhin im Vorgespräch schon gesagt, ich bin der deutsche Arnaud Delis. Mal schauen, in welche Richtung ich das dann bestätigen kann am Sonntag. So oder so, der Himmel ist das Limit, glaube ich, wenn man das schlecht auf Deutsch übersetzt.
Absolut. Ansonsten gibt's nächste Woche die Ungarn-Rundfahrt, Navarra Women's Classic und die Baskenland-Rundfahrt für die Frauen. Flash du Süd, die Portugal-Rundfahrt der U23 und ganz viele weitere Rennen neben dem Giro d'Italia. Also ihr werdet wieder einiges zu gucken haben und wir einiges zu besprechen haben. Und wir drücken jetzt kollektiv alle mal dem Bent die Daumen, dass er fit ist und in Köln an den Start gehen kann. Dann beim 2. deutschen Profirennen der Saison. Da freue ich mich auch schon sehr drauf. Und dann werden wir, weiß ich nicht, Sonntag, wenn du nicht vom Rad gekippt bist oder am Montag, am Ruhetag, dann die nächste Folge für euch aufnehmen. Ich bedanke mich wie immer für eure Fragen. Schickt uns weiter gerne Feedback in die Spotify-Kommentare, auf Blue Sky, auf Instagram. Da findet ihr auf jeden Fall alles in der Podcast-Beschreibung, was da so geht. Wir haben da auch sehr konstruktives Feedback auf Spotify bekommen. Auch dafür nochmal danke. Ist bei uns angekommen und wird berücksichtigt. Und sonst bleibt mir nichts weiter zu sagen als danke, Bent. Und dir gebühren die letzten Worte.
Ja, ich kann mich auch nur bei dir bedanken und natürlich auch bei euch für eure Fragen und euren Input. Macht wirklich unfassbar viel Spaß, was da von euch alles zurückkommt. Und ja, ich bin schon sehr gespannt, was der Giro und die weiteren Rennen die nächste Woche überbringen. Und bin schon sehr gespannt, was wir dann alles zu besprechen haben.
Danke und bis nächste Woche. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Hey. Radio Tour, der Radsport-Talk auf meinsportpodcast.de.